let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor Podcast. Ich habe mir als ganz besonderen Gast den Maximilian Stein eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Max.
Guten Morgen, Dirk. Vielen Dank.
Max, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Maximilian Stein oder wie du sagst, Max. Ich bin in der Automobilbranche tätig in verschiedenen Rollen. Ich habe vor knapp 6 Jahren 2 Werkstätten übernommen aus dem Familienbetrieb. Wir reparieren und lackieren Fahrzeuge in Osnabrück. Weil dann Digitalisierung, sage ich mal, dort noch gefehlt hat und Corona kam, haben wir uns dann angefangen mit digitalen Lösungen auseinanderzusetzen, was dann zu unserer ersten Ausgründung geführt hat, die Firma Mint. Da entwickeln wir Softwarelösungen für die Automobilbranche. Und mit dem gleichen Team haben wir dann nochmal gegründet. Und da handeln wir mit Treibhausgasen für Elektroautos. Also das sind so die 3 Hüte. Einmal klassische Werkstatt, dann digitale Softwarelösung und dann der Handel von CO2.
Richtig. Und wir haben uns ja bei Restemeyer kennengelernt, schon vor ein paar Jahren. Und da war ich gleich beeindruckt, denn im Regelfall erwartet man bei einer Werkstatt ja nicht, dass man da ein großes Technologie-Startup hat und das Thema Digitalisierung so groß gespielt wird. Wie kam das denn bei euch?
Das kam tatsächlich durch Corona, würde ich sagen. Wenn man einen Betrieb übernimmt, zumindest war es bei mir so, und dann kommt irgendwie so ein Umsatzeinbruch dank einer Pandemie von irgendwie 20-30%, ist das natürlich nicht so der super Start ins zweite, dritte Geschäftsjahr. Und Hauptgrund, warum wir diesen Umsatzrückgang hatten, waren mehr oder weniger ausbleibende Besichtigungen von Fahrzeugen. Also wir verdienen das Geld bei Restemeyer mit der Reparatur von Unfallschäden. Und die Kunden hatten aufgrund der Pandemie, sag ich mal, Angst, mit dem Auto noch zu uns zu kommen. Also Unfallschäden sind nach wie vor geschehen, aber sie sind mit dem kaputten Auto einfach zu Hause geblieben und nicht mehr zu uns gefahren. Und mit meinen beiden Mitgründern, Max und Marc, habe ich dann über dieses Problem gesprochen und habe gesagt, hey Jungs, der Schaden ist da, aber ich sehe ihn einfach nicht und die Kunden wollen mir keine E-Mails schicken. Und dann haben wir für unsere beiden Standorte selbst eine Web-App gebaut, gar nicht mit der Intention, das anderen Werkstätten irgendwann zu vertreiben, sondern haben gesagt, wir lösen für uns dieses Problem und hatten dann die Restemeyer Schadensmeldung. Und das haben dann andere Werkstätten mitbekommen, weil die gesehen haben, hey, das, was ihr macht, ist cool, können wir das auch haben. Und den ersten 2, 3 Werkstätten haben wir das auch noch einfach so angeboten, weil wir gesagt haben, ja, wir helfen euch, weil uns hat es auch geholfen. Und es ist aber immer mehr geworden, immer mehr geworden. Und Max und Wag waren noch beide im festen Sattel beruflich. Ja, dann ist das Ganze gewachsen. Jetzt, ich glaube, 4 Jahre mittlerweile vorgespult, haben wir so 250 Werkstätten in Deutschland, die wir dann jetzt selber als Softwarelieferant versorgen.
Verrückt, ne? War gar nicht auf dem Plan ursprünglich. Jetzt kann natürlich nicht jeder sagen, oh, ich habe eine Not, ich entwickle eine App. Also irgendwie muss man ja dafür was wissen oder was können.
Ja, ich glaube, wir haben eine ganz glückliche Zusammenstellung im Team von den Kompetenzen her, weil, also ich kann weder schrauben, Dirk, ja, noch kann ich programmieren.
Das ist schon mal super.
Aber ich
bin der Chef.
Ja. Ich kenne da 2, die das können. Mhm. Marc war damals, als die ganze Idee aufgekommen ist, Softwareentwickler bei Microsoft und hat an Teams mitentwickelt. Und Max Leimkühler hat damals bei BMW in der Forschung gearbeitet und in der Strategieberatung und zum Bereich Künstliche Intelligenz promoviert in dem Bereich. Ja, ich hatte das Glück, einfach ein Problem zu haben, was ich den beiden schildern konnte, was anscheinend kein Problem war, was wir dann gelöst haben zu dritt.
Und jetzt seid ihr natürlich schon einige Jahre in diesem Bereich und dann kriegt man ja viel mit. Natürlich ist das Werkstattgeschäft essentiell für die meisten Autohäuser oder Autohändler. Und auch da gibt es ja große Transformationsprozesse. Was sind denn da deine Eindrücke in den letzten 3, 4, 5 Jahren? Was hat sich aus deiner Sicht am meisten geändert? Und was steht uns jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren noch bevor?
Was zumindest auch für unsere Betriebe gesprochen sich stark verändert hat, ist das Thema von Vorlaufzeiten. Also die gesamte Lieferkette, die beispielsweise durch Corona unterbrochen wurde, ist in gewissen Teilen meiner Meinung nach immer noch nicht wieder intakt. Das heißt, nach wie vor brauchen Ersatzteile länger, gewisse Teile gehen länger in den Rückstand als erwartet. Wir haben bei uns eine Situation, die mir gerade gar nicht gefällt. Also wir haben eine sehr hohe Auslastung, was an sich ja eine super Situation ist. Was nur sehr schade ist, dass es so viel ist gerade, dass wir Neukunden, die proaktiv bereit sind zu sagen, hi, ich bin Dirk, ich habe eine Delle im Auto, ich lege Geld auf den Tisch, ich wäre gern Kunde, dass wir sagen müssen, Dirk, danke, aber du musst echt 6 Wochen warten und das, da wollen wir halt wieder weg oder ich möchte da weg, weil ich finde die Beziehung da zwischen Kunde und Werkstatt oder wenn wir jetzt Richtung Autohändler sprechen, Aftersale, nicht zielführend. Das Problem ist, die Nachfrage ist immens groß nach Unfallinstandsetzungen in dem Bereich. Immer mehr kleinere Betriebe, die es früher so gab, schaffen es einfach nicht, gehen kaputt, werden mit den ganzen Anforderungen an Dokumentation, neue Tester-Software, komplexere Materialmixer am Fahrzeug, werden dem Ganzen einfach nicht mehr gerecht. Und jetzt kommt es halt zu einer immer größeren Konsolidierung.
Ja, also Betriebe brechen weg. Dadurch, die Kunden, die dort waren, die wollen, müssen irgendwo anders hin. Und die anderen Betriebe, die auch schon gut ausgelastet waren, kriegen diese Kunden noch dazu und können es wahrscheinlich gar nicht abarbeiten. Ist es auch eine Personalgeschichte?
Also 100%. Also jeder Betrieb gibt anhand der Hebebühnen, sage ich mal, Lackierkabinen, Stellplätze eine gewisse Kapazität her. Und nur weil jetzt noch 10 Fahrzeuge mehr auf den Hof kommen, kann ich nicht 10 Fahrzeuge mehr reparieren. Sogar im Gegenteil. Wir müssten uns jetzt als Arbeitgeber gerade Gedanken darüber machen, wie machen wir uns attraktiv?
Ja, klar.
Und wir haben beispielsweise unsere Öffnungszeiten reduziert und in gewissen Schichten für die Mitarbeiter jetzt bei gleichem Lohnausgleich 37 Stunden eingeführt, weil wir gesagt haben, wir müssen halt attraktiv sein als Arbeitgeber auch im Handwerk, weil wir uns nicht mehr nur mit der Werkstatt nebenan oder dem Autohaus nebenan messen, sondern mit großen Handelsgesellschaften bei uns in der Region. Und das ist eigentlich total konträr, weil ich habe es eben gesagt, wir haben viel zu viel zu tun und jetzt sagen wir jetzt, wir machen eine Stunde früher zu. So, aber sonst werden wir halt nicht mehr spannend als Arbeitgeber uns da platzieren können. Aktuell ist es so, dass die Kunden halt massiv gestresst sind aufgrund dieser langen Vorlaufzeiten. Und
na, da wird es ja auch schlechte oder mittelprächtige Bewertungen geben, oder?
Ja.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ja, definitiv. Also wir legen hohen Wert darauf. Wir gehören keiner großen Kette an und müssen deswegen darauf achten, dass wir halt auffindbar sind bei Google und so weiter. Wir zahlen beispielsweise im Büro eine monatliche Prämie über so eine Kreditkarte, die wir aufladen, wenn wir 5 Google-Bewertungen mit 5 Sternen bekommen. Und das ist tatsächlich jetzt schwieriger geworden, weil wir sind im Handwerk, Dirk. So, da geht mal was schief. Ne? Mal bricht was ab, dann macht man irgendwo einen Kratzer rein. Und das war früher war das in Ordnung, weil der Wagen war, nach 3 Tagen konnte man den abgeben, dann war er wieder weg. Wenn man jetzt 6 Wochen auf einen Termin wartet und dann, weiß nicht, bricht der Türgriff ab, dann ist direkt Holland in Not und alle drehen ab. Und,
oder das ist natürlich etwas, was es schwierig macht. Du hast gerade gesagt, ihr gebt eine Prämie im Büro. Wie sieht denn das im Konkreten aus? Also wer geht dann auf die Kunden zu und holt die Bewertung ein bei euch?
Also verschiedene Maßnahmen, um die reinzuholen. Nach jeder Reparatur oder nach jedem Werkstattaufenthalt, ist egal ob eine Reparatur oder TÜV-Termin, legen wir einen Flyer mit QR-Code ins Auto. Und haben uns automatisierte E-Mail-Vorlagen angelegt. Das heißt, einen Tag nach der Auslieferung wird halt hinterhergeschickt, dass wir sagen, hey Dirk, wie warst du zufrieden, um das halt zu pushen. Und wir teilen jede Bewertung transparent mit dem ganzen Team, die halt reinkommt. Und mittlerweile ist da eine gewisse Eigendynamik drin,
ja, klar,
dass man da nicht mehr so sehr hinterher sein muss.
Und jetzt hast du natürlich nicht nur das Werkstattgeschäft, ihr habt eure verschiedenen Technologie-Startups. Mhm. Welche Erfahrung hast du denn da in den letzten Jahren gemacht?
Was wir definitiv wahrgenommen haben, geht es viel um Digitalisierung.
Ja, genau.
Alle reden davon.
Und kaum einer macht es.
Ja.
Drüber gesprochen ist genug getan. Ja.
Also dass wirklich nachher jemand einführt und sagt, ich bin jetzt bereit, meinen Prozess dahingehend zu optimieren und diesen Wandel zu gehen, das sind deutlich weniger.
Ja.
Ich meine, in dem Werkstattbereich, wo wir aktiv sind, ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Level als im Bereich Autohandel. Ne? Oftmals, wenn du irgendwie OEM-gestützte Händlerkonzepte da hast, dann wird man da viel unterstützt. Das ist bei freien Werkstätten anders. Also es gibt Verbände, die sehr gute Arbeit machen in dem Kontext, aber kein Hersteller, der dich halt in Anführungszeichen zwingt oder incentiviert. Ne? Da wird ja keiner gezwungen, sich zu verändern. Und das heißt, bei einer Werkstatt den Kollegen beizubringen, dass es sinnvoll ist, beispielsweise gewisse Dinge zu automatisieren und sinnvoll ist, das jetzt vielleicht nicht mehr auf Papier zu machen, damit Schritt 2, 3, 4 halt kein Mensch mehr machen muss, ist sehr aufwendig.
Klar.
Aber was darum wieder positiv ist, in unserer Startup-Welt haben wir immer so tolle Begriffe für alles. Dieser Churn, also das Verlieren von Kunden, ist da deutlich geringer.
Ja.
Also wenn wir erstmal was eingeführt haben bei einem Kunden und hat den Mehrwert erkannt, dann bleibt er in der Regel lange Kunde oder Partner. Mhm.
Also sicherlich für den Kunden, derjenige, der beim Kunden entscheidet, der muss schnell merken, es bringt mir was, also bin ich damit zufrieden. Innerhalb des Unternehmens, sowohl bei euch als auch bei diesem eurer Kunden, im Zusammenhang mit den Kollegen kann es natürlich anders aussehen. Du hast gerade verschiedene Prozesse angesprochen, wir haben es die ganze Zeit auf Papier gemacht, warum soll ich es nicht mehr auf Papier machen, mir reicht es vollkommen aus.
Ja.
Was hat der Einzelne davon, dass die Leute, die nach ihm kommen, das dann leichter haben? Mag er verstehen, aber die Bequemlichkeit könnte dann trotzdem stärker sein. Wie gehe ich denn da vor? Welche Erfahrung habt ihr da gemacht? Welchen Tipp hast du denn?
Was wir immer merken ist, dass wenn wir mit den Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern sprechen, dass die das einführen wollen, aber dann wird es einfach in den Service geworfen und sagt, wir machen das jetzt und dann floppen die Projekte.
Ja, weil alle dagegen sind, ja, natürlich. Ne? Ja.
Deswegen fangen wir jetzt immer an, mit den ausführenden Kräften das auszurollen, weil wir sagen, hey, ihr seid nachher die Mitarbeitenden, die das Tool nutzen, ihr müsst dabei sein. Es ist ja super, dass dein Chef das toll findet, aber er wird es halt nicht nutzen.
Ja.
Dein Chef wird keine digitale Schadensmeldung verschicken und das hat viel verändert.
Ist ja auch ein gutes Learning, ne? Wie sind denn da die Reaktionen?
Das finden nicht alle gut.
Ja.
Ich meine, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Dann muss man ein bisschen in der Kommunikation aufpassen. Das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden und sind da mit den bisherigen Erfolgen ganz zufrieden.
Jetzt habt ihr euch das Thema THG-Quote auch aufs Tablett genommen.
Ja.
Was sind da eure Erfahrungen? Wie kommen eure Kunden auf euch zu? Welche Fragen gibt es da gerade?
Vielleicht ganz kurz vorher eingeschoben, weil ich nicht glaube, dass jeder, der zuhört, weiß, was die THG-Quote ist.
Sehr guter Einweis. Was ist denn die THG-Quote, lieber Max?
Ganz kurz, es gibt ein neues Gesetz in Deutschland seit dem 01.01.2022. Wenn du ein rein elektrisches Auto fährst, Dirk, und Strom tankst statt Benzin oder Diesel, dann sparst du eine gewisse Menge CO2 ein. Das wird immer ausgerechnet, entsprechend wie sauber ist der Strom, den du tankst, verglichen mit wie sauber ist das E10 oder E5, was du tanken würdest, im Vergleich, wenn du die gleiche Strecke fährst. Und wir als Dienstleister gehen beispielsweise dann zum Umweltbundesamt, das ist die bescheinigende Behörde, mit deinem Fahrzeugschein als Antragsdokument, berechnen dann für dich pro Kalenderjahr, wie viel CO2 du eingespart hast und schnüren daraus ein Zertifikat. Dieses Zertifikat wiederum müssen quotenverpflichtete Unternehmen kaufen, deswegen heißt es THG-Quote.
Ja.
Und das sind in der Regel Mineralölfirmen, also Tankstellenbetreiber, große Konzerne.
Die praktisch durch ihr normales Geschäft nicht großartig einsparen können.
Genau.
Ja.
Und was da passiert, deswegen finde ich das sehr wichtig, das zu erklären, das ist, also der Staat gibt einen Rahmen vor und schafft die Gesetzesgrundlage, aber es fließt kein staatliches Geld, weil was passiert? Wir verkaufen dieses Zertifikat an ein Mineralölunternehmen. Das Mineralölunternehmen bezahlt uns, als wir kaufen deine THG.de für dieses Zertifikat und wir zahlen an die ganzen tausenden Nutzer das Geld aus. Das heißt, wir sind so gesehen der Mittelsmann dazwischen,
ja,
und sorgen halt für die Umverteilung aus der, in dem Sinne dann einmal dreckigen Mineralölindustrie, hin zum sauberen E-Fahrer.
Ja.
Und da ist kein staatliches Geld involviert, was viele falsch verstanden haben, weil es oft auch THG-Prämie genannt wird. Aber das sind keine staatlichen Subventionen in dem Sinne.
Und trotzdem werden ja bestimmte gesetzliche Bedingungen Einfluss haben, ne, auf Entscheidungen von Leuten oder wie engagieren sich Leute, wie engagieren sich Unternehmen, wie werden Förderungen beantragt. Was stellt ihr da fest? Gibt es da Wachstum oder gibt es da eine Veränderung? Was ist da deine Einschätzung?
Wir haben wieder gemerkt, typisch für Deutschland, dass wir mit einer guten Idee gestartet sind,
ja,
die wir nicht zu Ende gedacht haben. Mit wir meine ich halt alle, die an diesem Prozess irgendwie beteiligt sind. Warum? Wir sagen, ein E-Fahrer kann sich seine CO2-Einsparung zertifizieren lassen unter Vorlage seines Fahrzeugscheins. Das muss in irgendeiner Form strukturiert zur Behörde. Und an die Behörde des Umweltbundesamtes wird tatsächlich eine Excel-Tabelle geschickt und ein Download-Link mit PDFs zu den Fahrzeugscheinen. Und auf seitens der Behörde erfolgt keine automatisierte Bearbeitung. Das heißt, da sitzen Sachbearbeiter, die mit Sicherheit auch sehr fleißig sind, aber die einfach Monate brauchen,
ja,
um nur einen Antrag von uns zu bearbeiten und wiederum der E-Autofahrer jetzt auf die Auszahlung 12, 15 Wochen warten muss, weil da einfach eine Person x-tausend PDFs durchklicken muss, um zu gucken, ja, ist das wirklich Dirks E-Auto?
Ja.
Und das hätte man halt signifikant schlauer lösen können, also mit einer Schnittstelle oder einem direkten Datenabgleich.
Ja.
Oder ja, das finde ich eigentlich schade, weil wenn wir sehen, auch die Regierung gerade vor einem Jahr war alle Zeichen Richtung Elektromobilität, wir fördern den Ausbau, Förderprogramme hier, regionale Förderung da, ist alles eingestampft.
Ja.
Und das einzige marktwirtschaftliche Produkt, die THG-Prämie, die noch da ist, ist halt langsam.
Ist nicht sehr attraktiv.
Nee.
Wie siehst du das in anderen Märkten? Also jetzt, das ist der Fall Deutschland, aber wie kriegst du das in anderen Märkten mit oder was würdest du dir da wünschen?
Österreich ist noch ein gutes Beispiel. Mhm. Wir sind auch ein Jahr nach der Gründung jetzt nach Österreich expandiert,
ja,
weil die THG-Prämie oder das Geschäftsmodell der THG-Prämie basiert auf einer EU-Directive. Also es ist eine europäische Gesetzgebung, die Österreich jetzt adaptiert hat. Die haben sich das deutsche Modell angeguckt ein Jahr, haben Lerneffekte gezogen, die Deutschland natürlich noch nicht hatte vorher, und haben das Modell schlauer eingeführt. Also es gibt eine zentrale Datenbank, das ELNA, wo entsprechend die Daten hochgeladen werden können und es zu einem gewissen Stichtag eine Einreichung gibt. Und ich bekomme dann auch nach der Einreichung digitalisiert das Feedback. Dirk hat nicht nur bei wirkaufendeine.thg.de gemeldet, sondern auch bei vier anderen Anbietern.
Ja, weil er ein Fuchs
Dirk
ist.
Gerne ja. Fuchs ist, genau. Ja. Und das geht halt in Deutschland nicht. Also da hat jemand das schlauer gelöst als hierzulande. Ja.
Nächstes Thema, was ich dich unbedingt noch fragen wollte, weil ihr irgendwie so 1000 Sasser seid, so habe ich euch ja kennengelernt. Ihr macht eine ganze Reihe auch an White-Label-Lösungen für verschiedene Unternehmen. Hol mal da den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ins Boot. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein ganz klassisches Autohaus und mehr oder weniger führe ich schon, wie es die Großeltern und meine Eltern geführt haben, und ja, kommen wir mehr oder weniger ganz gut über die Runden. Aber warum bräuchte ich jetzt irgendeine White-Label-Lösung? Was soll ich damit machen? Wo kann ich verschiedene White-Label-Lösungen einsetzen? Gib mal ein paar Tipps.
Vielleicht erstmal, warum machen wir White-Label? Wir haben kein Produkt, was sich von uns aus direkt an den Kunden richtet. Aber wir haben einfach gemerkt, dass die Dienstleistung, die wir schaffen, eher Händlern helfen soll. Also beispielsweise die Schadensmeldung. White Label heißt in dem Kontext, die wird immer im Design des Partners online genommen und ausgerollt. Also wäre das jetzt die mobile.de Schadensmeldung, wäre das mobile.de Logo da, das wäre alles schön orange, jeder Button hat die richtige Farbe, wir würden auf die Tonalität von mobile.de eingehen.
Oder Schriftart und sowas.
Genau. Alles, ne? Und wenn wir jetzt aber ein regionales Autohaus haben, was in der Region schon seit 20 Jahren bekannt ist, wie du es gesagt hast, oder 30 Jahren, weil es schon über Generationen gemacht wird, finden wir es, glaube ich, nicht richtig und auch nicht zielführend, das Branding des Autohauses halt rauszunehmen und zu sagen, ja, jetzt hier ist unsere MINT-Lösung, ne? Ja. Schöne Farbe, das müsst ihr jetzt alle nehmen, sondern wir rücken halt den Händler dann da in den Fokus. Und das ist gerade für die Kundenkommunikation, glaube ich, sehr wichtig, weil kein Bruch da ist. Also wir integrieren uns nahtlos in Webseiten, bei Google, Instagram, whatever, und das kann einfach eingebunden werden. Mhm. Und für den Kunden ist es gar nicht ersichtlich. Und so ist es halt für den Händler sehr leicht, mit den Lösungen zu starten.
Richtig.
Und deswegen haben wir gesagt, wir helfen den Händlern dann auch, ihre Kunden mehr an sich zu binden, weil man hat keinen zusätzlichen Aufwand. Aber der Kunde denkt, man kümmert sich um ihn. Ne? Und das kommt ganz gut an.
Glaube ich, das macht ja das Portfolio zum Beispiel des Autohauses attraktiver. Und ich überlege mir gerade, wenn ich in der Werkstatt bin oder ein Autohaus habe und jetzt höre ich das gerade und denke, ja, digitale Schadensmeldung, das würde bei mir doch auch Sinn machen. Was mache ich denn dann, Max? Kann ich dich anrufen?
Also wir machen viel über LinkedIn. Also über LinkedIn kann man uns super leicht finden.
Ja.
Ansonsten über die Website einfach schadensmeldung.digital. Das ist die Webseite. Und bei wirkaufendeine.thg.de gibt es dann auch direkt einen Kontaktbereich für White-Label-Partner. Das geht schnell.
Richtig. Abschließend will ich dich gerne nochmal fragen, ihr macht so viele Dinge, die auf den ersten Blick unterschiedlich sind, dann denkt man sich, okay, es hat doch irgendwie wieder eine gleiche Basis, oder wenn ich das Grundgerüst kann, dann kann ich ja einmal die Facette machen, Wo holt ihr euch denn eure Inspiration her?
Wir sind, glaube ich, nicht mehr mit Scheuklappen unterwegs. Ja. Das haben wir gelernt, weil auch das Problem der THG-Quote beispielsweise, was wir lösen, ist kein komplexes. Tatsächlich ist die Firma für die THG-Quote, die wir jetzt 2 Jahre her gegründet haben, ist um x-faches mittlerweile größer als alles, was wir vorher gemacht haben. Ja. Und es muss nicht immer eine super krasse Idee sein, sondern einfach ein kleines Problem, was wir lösen. Und deswegen, wir sind sehr eng im Austausch mit dem Handel, mit den Werkstätten, mit Versicherungen. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass manchmal auch Externe auf uns zukommen und sagen, hey, das habt ihr ja schon mal gemacht, das ist aktuell unser Problem, habt ihr Lust? Und dann kommen wir gerade in so eine Richtung, man nennt das so schön Venture-Architekt.
Ja, richtig.
Also wir helfen dann Interessierten halt, ihre Lösungen dann umzusetzen. Das propagieren wir jetzt gerade noch nicht sehr stark, aber da entwickelt sich jetzt gerade eine Dynamik und das macht unfassbar Spaß, diese Dinge halt aufzubauen und mittlerweile auch gar nicht mehr so monetär getrieben. Also wir haben uns selber gesagt...
Aber nehmt trotzdem Geld, ist ein Tipp.
Ja, klar. Aber es macht einfach mit den richtigen Leuten unfassbar Spaß, diese Dinge halt umzusetzen. Ne?
Ja.
Und das ist gerade sehr schön.
Das glaube ich. Freue ich mich total, denn das ist ja eine besondere Art der Wertschätzung und der Anerkennung. Das heißt, ihr habt mit tollen Sachen gestartet und die wurden dann offenbar von vielen Leuten so gut befunden und offenbar die Zusammenarbeit mit euch auch so wertvoll oder so vertrauensvoll, dass dann Kunden kommen und sagen, ey, ihr habt dieses Problem für mich schon gelöst.
Ja.
Und jetzt habe ich noch eine Idee. Wenn ihr das schon konntet, könnt ihr vielleicht das auch. Oder also, das ist doch super. Dann kriegt ihr ja die ganzen Bälle zugespielt und ihr könnt mit Kreativität euch da ausleben.
Ja, auch Gutachter beispielsweise war eine ähnliche Entwicklung. Wir haben die Schadensmeldung für Autos gehabt und für Versicherungsbüros. Und dann kam die erste Gutachtergruppe und hat gesagt, ja, könnt ihr noch den und den und den Screen reinbauen? Dann hätten wir eine geführte Erfassung für unsere Sachverständigen. Und das sind super kleine Anpassungen halt in der App eigentlich gewesen, dass wir jetzt noch Reifendimensionen erfassen oder im Motorraum die Fahrgestellnummer. Und dann haben wir gesagt, ja, ist perfekt, setzen wir ein. So. Genau. Und das macht halt Spaß, ne? Weil wir wirklich ein Problem lösen, was da ist und es halt nicht irgendwas an den Haaren heranziehen und das Team versuchen zu verkaufen.
Finde ich gut. Und was würdest du denn mobile.de empfehlen? Was können wir denn noch gebrauchen? Was würdest du denn bei uns umbauen, wenn du könntest?
Bei euch
umbauen? Kannst du natürlich nicht, aber wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das denn?
Wir sollten die THG-Quote schon zusammen machen. Ihr habt so viele E-Autos auf der Plattform.
Ja, und immer mehr. Und E-Bikes.
Ja, und ich glaube, ihr müsst auch anfangen, die E-Auto-Fahrer so ein bisschen an euch zu binden, glaube ich. Und das könnte ein cooler Touchpoint sein, weil du einmal im Jahr dem E-Fahrer, also fahrzeugübergreifend hinweg, wenn der Nutzer bei euch registriert ist, ja sagen kann, hey Dirk, letztes Jahr haben wir das für dich gemacht, darf ich dir nochmal Geld überweisen? Und vielleicht ist er dann ja gewollt, sein Auto eher bei mobile.de zu verkaufen, als auf den anderen unbekannten Plattformen. Ne?
Komm, wir nehmen deinen Wunsch mit und senden ihn ans Universum und an ein paar Entscheider bei uns. Max, wir bleiben in Kontakt. Ich danke herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Goodbye.